In der Ankündigung zu diesem Heaven hatte ich ja eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die noch wisst. Ich konnte diese Frage zunächst jedoch selber auch nicht beantworten. Also die Frage, die ich gestellt hatte, lautete: Was macht unseren Glauben eigentlich glaubwürdig? Also was macht unseren Glauben so richtig, so wichtig, so überzeugend, dass wir selbst dran glauben? Und dass auch andere vielleicht überzeugt werden, zu glauben. Denn mein Eindruck ist, dass keiner von uns sich den Glauben selbst erarbeitet hat. Wir können natürlich vieles erarbeiten, wir können uns vieles kaufen, aber den Glauben an Jesus Christus? Ich habe länger darüber nachgedacht und dann doch festgestellt, das geht nicht. Es gibt diesen Glauben nicht als Lohn für irgendetwas und es gibt ihn auch nicht zu kaufen für kein Geld der Welt. Und ich meine mit Glauben jetzt nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche, die kann man kaufen und sollte man vielleicht auch machen. Nein, ich meine die Gewissheit, dass dieser Jesus Christus da ist und dass er für mein Leben in dieser Zeit und auch darüber hinaus ganz entscheidend ist. Einspaziert. Und ich stelle jedenfalls fest, dass selbst der beste Versandhandel dieses erstaunliche Ding, was man Glaube nennt, nicht im Programm hat. Und trotzdem gilt das wohl für die meisten hier, dass wir genau das bekommen haben, was viele andere nicht haben. Ein Glauben, der trägt, der tröstet, ein Glauben, der unserem Leben Stabilität bringt und der sogar die Gemeinschaften prägt, in denen wir leben. Also dieser lebendige Glaube an Jesus Christus, der ist offensichtlich ein Geschenk, auf das wir gut achten sollten, denn er ist kostbar. Warum erzähle ich das heute Morgen hier so breit? Das ist ja eigentlich klar, was ich eben gesagt habe. Weil der Predigtext für diesen Sonntag uns eine ganz andere Seite zeigt. Glaube kann nämlich auch verloren gehen. Er kann absterben. Sodass das, was ich eben gesagt habe, gar nicht mehr selbstverständlich ist. Der Text, um den es geht, der steht im Jakobusbrief, also im Neuen Testament, aber er bezieht sich tatsächlich auf Sachen im Alten Testament. Und ich denke, den lesen wir jetzt mal. Der müsste auf dem Stick drauf sein. Kannst du den gucken? Es ist ein bisschen längerer Text, aber ich denke, das schaffen wir. Dieser Brief ist von Jakobus. Jakobus, nimmt man an, war einer der Halbbrüder von Jesus, hat sich auch irgendwie bekehrt, kam auch zum Glauben und war dann in der Leitung mit dabei in der Gemeinde in Jerusalem. Und der schreibt jetzt seinen Leuten was. Er schreibt: Was hilft es denn, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Also, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden. Wärmt euch und sättigt euch, aber ihr gebt ihm nicht, was der Leib nötig hätte. Was hilft das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Jetzt kommen zwei Beispiele. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opfern wollte? Da siehst du doch, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde sogar ein Freund Gottes genannt. So seht nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Zweites Beispiel. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke auch gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg wieder hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werk tot. Ja, und ich möchte dazu drei Punkte sagen und mich dabei an diesen Text halten. Erstens. Unser Glaube ist kein Besitz, den wir für immer sicher haben, denn er kann auch tot gehen. So wie ein Baum, der noch steht, aber nicht mehr austreibt. Also, Evi und ich leben gerade in einer gewissen Zwischenzeit, würde ich sagen. Die Zeit, in der die Kinder zu Hause waren und versorgt und erzogen werden mussten, die ist jetzt vorbei. Stattdessen versuchen die Kinder mittlerweile uns zu erziehen, was überhaupt nicht nötig ist. Ich sage das auch immer und das schaffen sie auch nicht. Also Evi und ich gehen mittlerweile beide zur Arbeit und haben dort auch gut zu tun. Und wenn wir dann abends nach Hause kommen, dann sind wir doch einigermaßen geschafft. Und so furchtbar viel Energie für andere Aktivitäten, die ist dann einfach nicht mehr übrig. Trotzdem rufen dann die Kinder an, brauchen Beratung bei irgendwelchen Anträgen oder sie wollen wissen, was wir zu einer Sache gerade denken. Und ich erschrecke da manchmal, weil ich manchmal auch überhaupt nichts denke. Ich kann sitzen, nach vorne gucken und nichts denken. Ich glaube, diese Eigenschaft, die ist eigentlich ganz schön.
Ja. Aber ich distanziere mich davon.
Ja, ich distanziere mich. Also was ich damit sagen will, ist einfach nur dieses. Unsere Zeit ist gut gefüllt und wenn wir nicht aufpassen, dann könnten wir es auch einfach dabei belassen. Und dann kommt dieser Text um die Ecke und sagt, was hilft's denn, wenn jemand sagt, er hat Glauben, hat aber doch keine Werke? Kann denn der Glaube allein ihn selig machen? Ich möchte jetzt dieser Spur einmal folgen und uns die Frage stellen, wann ist unser Glaube eigentlich am lebendigsten? Wann blüht er auf? Wann füllt er uns so richtig aus und wann tut er das nicht? Und meine Erfahrung ist, dass das tatsächlich mit dem zusammenhängt, was wir tun. Der lebendige Glaube an Jesus Christus, die Gewissheit seiner Nähe, das ist eben kein Besitz, den ich mal eben so aus der Schublade ziehen kann, mir an die Brust halte und sage, da ist er, ich hab's ja. Vielleicht erreicht der Glaube dann meinen Kopf und eventuell auch nochmal mein Herz, aber er erreicht mit Sicherheit nicht mein Leben. Denn unser Glaube ist nicht nur eine theoretische Entscheidung, er ist vielmehr, es sieht so aus, als braucht er auch Praxis. Vielleicht können wir diesen Glauben an Gott vergleichen mit der Liebe zu einem Menschen. Also, wenn Evi plötzlich zu mir sagen würde, du Wolfgang, meine Liebe zu dir, die ist gar nicht mehr so groß. Dann macht sie nicht. Aber wenn sie es machen würde. Wir reden nachher nochmal. Also,
ich kann es aber nachfragen.
Deine Liebe zu mir, die ist gar nicht mehr so groß. Was könnte ich dann tun? Na gut, ich könnte ihr Gutscheine kaufen. Keine Ahnung. Ich könnte die Küche erneut renovieren. Oder ich könnte ihr versprechen, beim Rasenmähen nächstes besser aufzupassen, denn es wächst ja nicht überall nur Rasen im Garten. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man mit dem Mäher nicht berühren sollte. Aber wisst ihr was? Das würde wahrscheinlich alles nichts nützen, denn für die Liebe zu mir ist am Ende des Tages Evi verantwortlich. Ich kann da gar nicht viel machen. Es ist ja ihre Liebe und nicht meine. Ich könnte ihr die größten Geschenke machen, aber wahrscheinlich würde es viel mehr helfen, wenn sie mir etwas schenkt. Und ich denke, wir können das auf den Glauben übertragen. Es hilft unserem Glauben nicht, wenn uns Gott alles Mögliche schenkt, denn wenn wir ehrlich sind, hat er das schon längst getan. Aber es hilft unserem Glauben, wenn wir Gott etwas schenken. Wenn unser Glaube lebendig bleiben soll, dann ist das nämlich nicht zuerst Gottes Sache, sondern unsere. Gott hat seinen Anteil längst getan, jetzt sind wir dran. Und das ist mein zweiter Punkt. Zweitens, Glaube wächst nicht durch das, was wir bekommen, sondern durch das, was wir loslassen. Jetzt kommen wir endlich mal zu dem, was uns so interessiert. Was stärkt denn den Glauben? Was hält ihn lebendig? Er soll ja nicht tot sein. Unser Text sagt, dass es die Werke sind, die unseren Glauben lebendig halten, denn ohne Werke geht der Glaube tot. Er ist dann immer noch da, aber er hat keine Bewandtnis mehr, weil etwas fehlt. Und unser Text gibt uns einen Tipp und sagt, vielleicht fehlt unserem Glauben ja die Tat. Und dann werden hier zwei Beispiele genannt, an die ich mich auch halten möchte. Es geht los mit Abraham, dem Urvater des Volkes Israel. Und dieser Abraham hat Gott durchaus geglaubt, aber zwischendurch war er auch ein halber Halunke. Er hat seine eigene Frau als Schwester ausgegeben und wollte sie mit irgendwelchen Mächtigen verheiraten. Das hat er sogar zweimal gemacht, ging beide Male richtig schief. Also mit dem Glauben an Gott, mit seinem Vertrauen auf Gott war es nicht weit her. Er hat immer wieder auf seine eigene Listigkeit vertraut. Und dann reichte es Gott irgendwann. Dann sagt Gott zu ihm, gib mir das Wichtigste, was du hast, gib mir deinen Sohn. Ihr kennt die Geschichte, Abraham sollte den Isaak opfern, dazu kam es nicht. Das Ganze war am Ende nur ein Glaubenstest. Und Abraham hat diesen Test tatsächlich bestanden, er hat das gemerkt, ich muss ja jetzt eine Entscheidung treffen. Und hat zu Gott gesagt, ich lege dir alles hin, auch meinen Sohn. Und durch diese Entscheidung, so steht es hier im Text, wurde sein Glaube vollkommen. Glaube ohne Werke ist tot und das erste Werk des Glaubens, das hier genannt wird, ist die Entscheidung zu sagen, alles, was ich habe, Gott, das gehört nicht mehr mir, sondern es gehört dir. Denn unser Glaube wächst nicht durch das, was wir bekommen, sondern durch das, was wir loslassen. Und manchmal können das schon ganz schön große Dinge sein, vielleicht sogar Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Was Gott da vom Abraham verlangte, das geht über die Zahlung der Kirchensteuer eben doch ziemlich weit hinaus. Seinen einzigen Sohn Gott wortwörtlich hinzulegen. Aber wenn ich an unsere Kinder denke, was ist das für ein Segen, sagen zu können, Herr, ich lege dir alles hin, auch meine Kinder. Begleite du sie, wo ich sie nicht mehr begleiten kann, und segne du sie dort, wo mein eigener Arm längst nicht mehr hinreicht. Und was für mich vielleicht die Kinder sind, sind für euch vielleicht wichtige Freunde. Und diese Entscheidung, Gott alles hinzulegen, die verändert die Grundlage unseres Lebens, denn sie macht ernst mit dem, was wir glauben. Und sie lockt uns ins Gebet. Darum wächst der Glaube nicht durch das, was wir bekommen, er wächst durch das, was wir loslassen. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Werk des Glaubens und das legt nochmal einen drauf. Denn es wird hier eine gewisse Rahab erwähnt und als Vorbild für lebendigen Glauben hingestellt. Ich lese diese beiden Verse nochmal vor. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg wieder hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und dieses Werk der Rahab hat es in sich. Und das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Drittens, unser Glaube an Jesus Christus bleibt lebendig, wenn wir tun, was wir längst wissen. Unser Glaube an Jesus Christus bleibt lebendig, wenn wir tun, was wir längst wissen. Also die Rahab, die war eigentlich kein leuchtendes Beispiel für christliche Lebensführung. Sie durfte deswegen auch nicht in der Stadt wohnen. Es ging um Jericho, sondern sie wohnte mit ihrem kleinen Häuschen auf der Stadtmauer obendrauf, so gerade noch geschützt, aber eigentlich gar nicht gewollt. Sie war eine Hure, so steht es hier, eine Prostituierte. Und damit stand sie wohl eher für Ehebruch und für enttäuschte Hoffnung und eher nicht für einen lebendigen Glauben und ein gesegnetes Leben. Allerdings hat diese Frau dem Volk Israel damals den Hals gerettet, weil sie israelische Kundschafter aufnahmen, echte Spione eigentlich. Die wollten nämlich gucken, wie man Jericho am besten einnehmen kann. Und Rahab hat diese Männer ganz geschickt beschützt und ihnen nachher auch wieder zur Flucht verholfen. Und ich habe mich gefragt, warum tut die das? Das war gefährlich für sie. Und eigentlich waren die Israeliten damals ihre Feinde. Müsst ihr euch mal vorstellen, da klopfen zwei Männer an ihre Tür, auf der Mauer da drauf, taten so, als wollten sie was ganz Bestimmtes. Und dann kam raus, das wollten die gar nicht. Die wollten einfach wissen, was in Jericho los ist und wie man da am besten reinkommt. Und die Rahab lässt sie rein und entscheidet sich, ich helfe denen jetzt. Und wenn man nachliest, was im Buch Josua dazu steht, dann sagt diese Frau einen ganz entscheidenden Satz zu den Kundschaftern. Die fragt nämlich auch, warum machst du das denn? Haben sie sich auch gefragt. Da sagt sie, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Punkt. Keine Ahnung, woher sie das wusste. Dazu steht nichts, aber sie wusste es. Und dann, denke ich, hat sie eine Sache richtig gemacht. Sie hat es gewusst und sie hat danach gehandelt. Und manchmal denke ich, wenn wir das doch auch täten, nach dem handeln, was wir doch eigentlich alle wissen. Auch wir haben Gott erkannt, auch wir haben ihn erlebt. Und wir wissen doch, dass ihm das Land gehört, dass er der Herr ist über alle Herren. Dass Jesus Ostern selbst den Tod besiegt hat, das Land eingenommen hat, das eigentlich unser Ende war. Wisst ihr, eigentlich hätte die Rahab das Leben einer totalen Loserin führen müssen und hat sie wahrscheinlich auch. Ausgestoßen, wenig erfolgreich und bestimmt nicht religiös. Und dann macht sie sowas, riskiert Kopf und Kragen, indem sie einfach nur dem treu bleibt, was sie weiß, was sie erkannt hat, und das dürfen wir auch. Also zum Beispiel, man kriegt irgendwann den Gedanken in den Kopf und merkt es auch, ich müsste mal wieder in einen Gottesdienst gehen. Ich müsste mal wieder das Wort Gottes hören. Das ist die Erkenntnis. Ja, dann tut's doch auch. Machen wir ja auch heute. Schön. Oder man geistert irgendwie haltlos durch den Tag und irrlichtert da so rum und denkt, eigentlich wäre es, ich müsste mal ins Gebet gehen. Ich müsste mit Gott mal ein paar Sachen absprechen. Aber dann machen wir es doch. Oder es fehlt in der Gemeinde irgendwas. Hier kommt irgendwas zu kurz, ich sehe das. Ja, vielleicht kann man es ja machen, vielleicht können wir es ja anbieten. Es gibt immer diesen Spruch, es tut sich ja doch nichts. Und ich denke immer, ja klar, es kann auch nichts. Er und sie können was tun, es kann nichts. Es tut sich doch nichts, nee, vielleicht müssen wir was tun. Und ich finde, wir haben das ja hier in Barnsdorf auch schon ein bisschen gemacht. Sind neue Wege gegangen, haben uns auch mal was getraut. Und wir haben gesehen, wie Gott sich dazu gestellt hat, wie er unsere Ideen gesegnet hat. Und ich denke, genau das stärkt doch unseren Glauben, hält ihn lebendig und macht ihn für uns und auch für andere glaubwürdig. Denn unser Glaube ist kein Besitz, den wir für immer sicher haben, sondern ein Geschenk, das wir pflegen müssen. Er wächst nicht durch das, was wir bekommen, sondern durch das, was wir loslassen. Und er wird glaubwürdig, wenn wir auch tun, was wir längst wissen. Dazu schenke Gott uns seinen Segen. Amen.